man gleich mit Fragen kommt, oder es ist uns immer wieder eine beglückende Erfahrung geworden, dass am Ende einer Rüste der Herr alle Fragen beantwortet hat. Durch das, was gesagt ist. Wir sind heute sehr auf Dialog und Diskussion angelegt, was durchaus nicht immer ein Segen ist. Am rechten Platz, gewiss. Aber wir haben es so häufig erlebt und darüber bin ich besonders froh, dass am Ende alles klar war. Wir beten ja auch darum, dass Gott jedem ganz persönlich das Wort sagt. Dass das Wort ganz individuell ergeht an jeden. Und das macht Gott. Denk an eine Bibelrüste mit Theologiestudenten vor einigen Jahren. Und die sind ja besonders aufs Fragen und Diskutieren angelegt. Und ich hatte noch nicht viele Sätze gesagt, da meldete sich schon der Erste mit einer Frage. Und ich habe sie ihm beantwortet, so wie ich sie beantworten konnte. Und gar nicht lang danach meldete sie schon wieder und habe sie ihm auch beantwortet. Ein drittes Mal auch. War noch ganz stolz, dass ich da so ein Lämmlein sein konnte. Und als er dann das vierte Mal sich meldete, da habe ich ihm gesagt, wir rechnen damit, dass Gott alle Fragen beantwortet. Wir haben ja gerade erst angefangen, aber es geht über 3 Tage weiter. Sagt nur Gott. Und wenn eine Frage ist, dann notiert euch das auf den Zettel und ich werde den letzten Nachmittag freihalten. Um alles, was Frage geblieben ist, Theologiestudenten haben ja Fragen, zu beantworten, darauf einzugehen. Und er hat sehr viel gepinselt dann auf seinen Zettel. Und als ich am letzten Nachmittag dann Raum gab, war er wieder der Erste, der sich meldete. Ich will es zur Ehre Gottes sagen, mir sind alle Fragen beantwortet. Konnte man nur sagen, Halleluja. Es gab wirklich nichts zu sagen an dem Nachmittag. Ich nenne das immer die Seelsorge Jesu, dass unter dem Wort, unter der Verkündigung die Seelsorge des Herrn geschieht an den Einzelnen. Durch seine himmlischen Glieder und Organe. Der Leib Christi ist ja nicht nur eine irdische Sache, sondern die himmlische Gemeinde, wie wichtig, deren er sich bedient. Er handelt immer durch seinen Leib. Die Heiligen Gottes, deren er sich bedient, die mitdienend, immer in alles eingeschaltet sind, immer der ganze Leib ist in Aktion und Funktion. Das ist was Wunderbares mit dem Leib Christi. Und da ist mir das so ein Anliegen, dass er dann jedem Einzelnen es durch seine Boten besonders ins Herz hinein sagt und segnet. Darum kann es passieren, dass man Antwort kriegt in einer Form, wie es gar nicht gesagt worden ist. Aber der Himmel schaltet sich ein. Die Verkündigung wird auf diese Weise immer ganz individuell. Was sorgt der Herr dafür? Rechnen wir damit, freuen uns drüber, danken dafür. Uns wird alles offen sein zu ihm. Und nicht verbauen durch Unnützes. Das können wir ruhig mal ein Stück abschalten. Was nicht heißt, dass man zur rechten Zeit und Stunde fröhlich miteinander sein kann. Das ergibt sich dann als eine rechte Fröhlichkeit. So, und jetzt singen wir miteinander. Schönster Herr Jesu. 441. Denn so blüht, wie dies Jahr blüht und die Sonne noch dazu scheint, dann muss man doch erstmal so ein schönes Lied singen, das zum Frühling gehört.
Schönster Herr Jesu, Herrscher aller Enden, Gottes und Mariensohn, ich will dich lieben, dich will ich ehren, du meiner Seele Freund und Grund. Schön sind die Wälder, schöner sind die Wälder.
Diese Sonne hast du aufgehen lassen, Vater. Die Sonne der Gerechtigkeit, Jesus Christus. Das ist's, was unsere Herzen froh macht. Von daher sehen wir auch die Schöpfung in einem ganz anderen Licht. Und nun doch auch eine erlöste Kreatur. Und wir gehen entgegen dem Tag des Herrn. Danken dir, dass du uns diesen Morgen geschenkt hast, nach dem Dunkel der Nacht. Danken, dass alle hier in der Runde versammelt sind. Wir alle nun gespannt unsere Herzen erheben dürfen, Gott, zu dir, dass du uns in diesen Tagen so besonders Jesus herrlich machst. Jesus als das Lamm Gottes, das der Welt Sünde hinweggetragen hat. Jesus, der die Quelle aller Freude ist. Lass alles andere jetzt verblassen in diesem Licht. Lass alles andere jetzt zur Ruhe kommen. Danke, dass wir das, was uns beschäftigen will, bewegen will, was uns vielleicht noch anhängt von zu Hause, was unsere Gedanken weglenkt, dir übergeben dürfen. Vertrauend, du bist hier und du bist dort und du ordnest alles wohl. Und lass das Wunder geschehen, dass wir über der Hinwendung zu dir und dem Hören deines Wortes ganz schnell ganz eins miteinander werden, wie du das so oft geschenkt hast, die wir uns noch gar nicht gekannt haben, und dann so eine innerste Einheit werden, weil es das eine Wort ist und der eine Geist, der uns gefangen nimmt. Dein Friede breite sich aus in diesem Raum, um das Haus, über dem Dorf, deine Gegenwart, durch die alle Finsternis vergehen muss. Ehre sei dir, unserem Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, in der Kraft des Geistes, bringen wir dir da unser Lob. Amen. 3. Mose 8. Ich hoffe, ihr wart artig und habt eure Aufgabe ernst genommen, die Schulaufgabe, und die Verse gelesen. Vielleicht lesen wir es dann nochmal, falls jemand das vergessen hat. Heute 14 bis 17, ja. Es geht in diesem Kapitel um die Priesterweihe. Aaron samt seinen Söhnen soll die Priesterweihe empfangen, die Weihe als hoher Priester. Wenn wir da von der Priesterweihe lesen, betrifft das unsere eigene Berufung. Es ist unsere Sache, um die es geht. Erinnere an Worte wie Offenbarung 1, Vers 5 und Vers 6. Da heißt es, dem, der uns liebt und erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott, seinem Vater. Ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also Jesus, der am Kreuz sich geopfert hat, hat uns zu Priestern und Königen gemacht. Das ist also unsere himmlische, göttliche Berufung. Und es ist ja wichtig, dass jeder, was seinen Beruf betrifft, Bescheid weiß. So müsste man annehmen, alle wissen bestens Bescheid, was das ist. Priestertum, priesterliches Leben und dazu gar noch Könige. Jawohl, er hat uns zu Königen und Priestern vor Gott gemacht. Jesus. Eine ungeheuerliche Sache. 1. Petrus 2,9. Da heißt es, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum. Nennt dann noch das heilige Volk, Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten, Tugenden des, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Voraus steht allem, ihr seid das königliche Priestertum. Hier wird unterstrichen, dass es eigentlich um das Priestertum geht. Und dieses Priestertum, wo es gelebt wird, macht uns zugleich königlich. Das Priestertum ist königlich. Das Erste ist immer, dass er uns zu Priestern macht und Priester, Priester Gottes, empfangen königliche Vollmachten. Immer die Priester empfangen königliche Vollmachten. Und von daher die Frage ganz dringend, was sind denn das für Leute, Priester? Wenn wir ganz viel Zeit hätten, würde ich mal jetzt hören, was ihr da so mitzuteilen habt, denn ihr wisst doch, dass das euer Beruf ist. Und das möchte ich mir gern sagen lassen, wie übt ihr diesen Beruf? Priester. Ich will es ganz schlicht so sagen. Priester sind Segensmittler. Und wenn wir schon 3. Mose 8 behandeln wollen, im 9. Kapitel lesen wir dann, wie Aaron zum ersten Mal als der hohe Priester an der Seite des Moses ins Heiligtum hineingeht. Bis dahin war ihm das noch nie möglich, aber nun hat er die Weihe empfangen. Und an der Seite des Moses schreitet er ins Heiligtum und dann doch wohl ins Allerheiligste. Was da drin geschehen ist, das wissen wir nicht. Das Heiligtum hat keine Fenster, da man hineinschaut, auch kein Fenster, wo man rausschaut. Da drin, in der Abgeschlossenheit, aber in der Gegenwart des lebendigen Gottes sind sie miteinander. Heiligtum, Stiftshütte, Tempel, das ist der Ort der Gegenwart Gottes. Und ihr wisst das auch, wenn Gott dem Volk seine Gegenwart schenkte, dann stand über diesem Heiligtum die Schechinah, die Herrlichkeitswolke Gottes, Gegenwart Gottes. Und wenn die Schechinah über dem Heiligtum stand, verneigte sich alles zu Gott hin. Und hier tritt nun Aaron, so müssen wir das einfach mal sehen, zum ersten Mal als ein geweihter Priester in die Gegenwart des lebendigen Gottes. Und dann lesen wir im 9. Kapitel, wie er hineingeht, und wir lesen, wie er wieder herauskommt. Ich habe das aufgeschlagen, 3. Mose 9. Die Verse könnt ihr euch immer notieren, das wird gut sein zum wieder nachlesen, wenn man dann mal Zeit dazu hat. Ich lese die Verse 22 bis 24, 3. Mose 9, 22 bis 24. Ehe Aaron hineingeht, geschieht's, er hob seine Hände auf zum Volk und segnete sie. Er tut das von dem erhöhten Brandopferaltar aus, der im Vorhof steht. Ehe er da hineingeht, segnet er das Volk und stieg herab von diesem Brandopferaltar, nachdem er das Sündopfer, Brandopfer und Dankopfer dargebracht hatte. Und Mose und Aaron gingen in die Stiftshütte. Und als sie wieder herauskamen, segneten sie das Volk. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn allem Volk, und ein Feuer ging aus von dem Herrn und verzehrte das Brandopfer und das Fett auf dem Altar. Da alles Volk das sah, frohlockten sie und fielen auf ihr Angesicht. Eine ungeheure Sache. Zweimal segnet Aaron. Er segnet, ehe er hineingeht, und er segnet, da er wieder herauskommt, also da er von Gott herkommt. Er hat vor Gott gestanden und segnet nun zum zweiten Mal. Beim ersten Segnen tut sich gar nichts. Und da er vor Gott gestanden hat, herauskommt aus dem Heiligtum, vor das Volk tritt und nun abermals segnet, geschieht Ungeheures. Es fällt Feuer vom Himmel. Es offenbart sich Herrlichkeit Gottes draußen im Vorhof. So mächtig und stark,
dass das Volk niederfällt aufs Angesicht, Feuer vom Himmel, und es entzündet das Brandopfer auf dem Altar. So wird die Gegenwart Gottes in seiner Gemeinde offenbar.
Da der hohe Priester, der vor Gott gestanden hat, das Volk segnet, offenbart sich die Gegenwart und die Herrlichkeit des lebendigen Gottes in der Gemeinde. Vollmacht zu segnen. Priester haben Vollmacht zu segnen. Und Vollmacht zu segnen, das heißt, wenn sie segnen, wird Herrlichkeit Gottes mitten in der Gemeinde offenbar, mitten in dieser Welt offenbar. Vollmacht zu segnen, das heißt, Feuer Gottes kommt auf die Gemeinde. Das ist Vollmacht zu segnen. Wir denken dabei an solch ein Wort, wie es der Herr Jesus gesagt hat: Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden. Was wollte ich lieber, denn es brannte schon. Und wenn wir vom Feuer reden, dann verbindet sich damit immer und ganz wesentlich und besonders der Gedanke an die Liebe Gottes. Das Feuer der Liebe Gottes. Von oben her entzündet. Nicht durch menschliche Machenschaften. Geht ja gar nicht. Aber über dem Segnen geschieht es, dass Gottes Liebe in die Gemeinde hineinbricht. Ein heiliges Feuer. Was wollte ich lieber, denn es brennt schon. Und es verbrennt menschlich, fleischlich Wesen. Und die sich dem Herrn geopfert haben, Geopferte, hingegeben haben, Gott Geweihte, werden entzündet von der Liebe Gottes. Priester haben Vollmacht zu segnen. Priester sind Segensmittler. Das Wort Segen, das muss noch mal ganz kurz wenigstens streifen. Ich will mich da jetzt nicht aufhalten. Nochmal fragen, was ist denn nun Segen, ein Wort, was wir auch so oft gebrauchen? Und wie viel wird gesegnet? In jedem Gottesdienst geschieht es am Ende, dass die Gemeinde noch den Segen empfängt, ehe sie nach Hause gehen. Und in unserer Zeit ist das Segnen fast, möchte ich sagen, zu einer Mode geworden. Viele sind immer unterwegs nach einem neuen Segen, das ist krankhaft. Segnungen wirken auf weite Zeit, auf Jahre und Jahrzehnte. Und immer Neues, das ist nicht gut, lass das Alte wirken. Aber auf der anderen Seite ist es auch wiederum erfreulich, dass es wieder uns lebendig geworden ist. Wir bedürfen der Segnungen Gottes. Und dass wir wissen, segnen ist ein Mitteilen. Was ist Segen? Vielleicht gehen wir getrost mal aus vom Gegenteil, das ist der Fluch. Was ist ein Fluch? Braucht man eigentlich nicht lange davon zu reden. Welt unter dem Fluch. Da erleben wir viel davon. Fluch, das heißt immer Einfluss von unten her. Die Kräfte von unten werden wirksam im Leben eines Menschen. Die Kräfte von unten, zerstörende Kräfte sind das immer, werden wirksam in einer Familie. Die Kräfte von unten werden wirksam in einem Volk, werden wirksam in der Welt, und alle Kreatur muss seufzen, Welt unter Fluch. Es ist, als wenn alles dämonisiert sei. Das Bild, das gewaltige in der Offenbarung, der Schlüssel des Abgrunds, und dann wird der Abgrund, Abyssos, das ist die Finsterniswelt in der Tiefe. Die Welt der Dämonen, eine verschlossene Welt. Und in der Endzeit wird dieser Schlund des Abgrunds geöffnet auf den Befehl Gottes hin. Und nun quellen sie heraus, die Mächte des Verderbens, die Gestalter Heuschrecken, und wie sie da geschildert werden, sind ja alles Bilder in der Offenbarung, das ist ein Bilderbuch. Und überfluten die Welt, eine, in der letzten Zeit, eine dämonisierte Welt. Welt unter dem Machteinfluss von unten, Herrschaft der Finsternis, die sich da ausweitet, ausbreitet und nach allem greift und alles nach unten zieht. Wo Fluch ist, sind Kräfte am Werk, und die ziehen nach unten. Und das Gegenteil ist der Segen. Das ist Einfluss, aber jetzt ganz wörtlich. Es fließt Einfluss von oben her. Einfluss von Gott her. Menschen, die unter dem Segenseinfluss Gottes stehen. Menschen, in deren Leben wirksam werden die Kräfte Gottes, die Kräfte des Lichtes sind, diese Kräfte Gottes und Kräfte des Lebens aus Gott. Oder die Kräfte der Wahrheit Gottes und der Reinheit Gottes und die wunderbar verwandelnden Kräfte der Liebe Gottes. Segen ist Einfluss von oben her. Und die Kräfte des Segens verwandeln im Sinne Gottes zum Guten. Gesegnete Menschen, gesegnete Häuser, gesegnete Gemeinden, gesegnete Völker, am Ende eine gesegnete Welt. Gott will, dass die ganze Welt eine gesegnete Welt sei. Alle Welt unter diesem Einfluss der Güte Gottes, des Lebens Gottes. Und segnen heißt, Lebenskräfte Gottes mitteilen. Gott selber hat gesegnet. 1. Mose 1, die Tiere, die Menschen. Gott teilt mit aus seiner Lebensfülle, Fruchtbarkeit sich zu mehren, der Schöpfer, zu herrschen, herrscht, sagt er den Menschen, zusätzlich, also etwas von seiner königlichen Macht zu ordnen, alle die Dinge göttlich zu ordnen, Herrschaft im Sinne der Liebe zu üben, die alles heil macht und zurechtbringt. Jesus hat gesegnet. Die Unmündigen, die Kleinen, die Mütter brachten sie herzu. Die Jünger sagten, was sollen die? Wehret ihnen nicht. Und dann sehen wir ein lieblich Bild Jesus. Und er nimmt so diese Kleinen auf seinen Schoß. Nimmt sie den Müttern ab, die sie herzutragen. Dann heißt er, herzt sie. Drückt sie ans Herz. Jesus hat ein Herz für die Kinder. Und er legt seine Hand auf das Kinderköpfchen und segnet. Wie schön. Kinder, und durch die Hand Jesu fließen die Ströme des Lebens Gottes in das Leben dieses Kindes hinein. Und solche Segnung wirkt sich aus im Leben des Kindes. Jesus segnet. Das Segnen Jesu etwas ganz Wesentliches. Er segnet noch. In dem Augenblick, da er vor den Augen der Jünger auffährt gen Himmel. Das ist überhaupt das Letzte, was sie wahrnehmen. Vielleicht dürfen wir das getrost mal lesen. Da steht bei mir Lukas 24. Schreibt euch die Stelle. Vers 50. Bis 53. Jesus führte seine Jünger hinaus bis nach Bethanien. Und nun hört, er hob die Hände auf. Seht ihr das jetzt? Jesus steht mit erhobenen Händen. Und er segnete sie, die Jünger. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Soweit. Wieder etwas ganz Wichtiges. Das Letzte, was die Jünger mit Jesus erleben, ist, er hat uns gesegnet. Übrigens, dass es uns mal deutlich wird, segnen mit erhobenen Händen, das haben wir uns doch nicht ausgedacht. Das tun wir, weil es der Herr Jesus getan hat. Und der Herr Jesus hat es getan, weil das schon immer geschehen ist. wo Gottesdienst geschah und die Priester segneten, sie erhoben ihre Hände. Auch wieder ein Zeichen des Mitteilens, ihr empfangt jetzt. Wir teilen euch aus der Fülle Gottes eine Segnung mit. Darüber viel zu sagen, ist nicht das Thema heute. Oder im anderen Fall, die Hand, die sich auf das Kinderköpfchen legt, wieder ein äußeres Zeichen des Mitteilens. Und ich weiß, dass man nicht unbedingt, wenn man segnet, die Hände erheben muss und dass nicht unbedingt die Hand sich auf den anderen legen muss. Ich kann auch mit der Hand in Hosentaschen segnen, wenn ich durch die kalte Winterzeit gehe und friere und habe die Hände drin in Hosentaschen segnen, es kommen Leute vorbei, kann ich, indem ich vorübergehe, sie segnen. Da werde ich nicht die Hände erheben oder hingehen und sie ihnen auf den Kopf legen. Aber dass es uns noch immer bewusst gemacht wird, darum auch solche Symbole, die erhobene Hand, du empfängst. Empfang im Glauben. Die aufgelegte Hand, ich teile dir mit, nimm es im Glauben. Segnen heißt immer, Kräfte Gottes im Leben anderer oder in dieser Welt wirksam machen. Wir teilen mit. Aus der Fülle Gottes teilen wir mit, eine unerhörte Sache. Gott hat gesegnet, Jesus hat gesegnet und jetzt sind wir dran. Aha, priesterliche Berufung, berufen zu segnen heißt das. Priester sind Segensmittel, also jetzt du. Ich habe nicht gesagt, der Pfarrer, der auch. Sondern wer nur zu Jesus gehört, ist berufen zu segnen. 1. Petrus 3,9. Da steht geschrieben, schreibt euch die Stelle auf und hört sehr, hört, hört. Da steht, vergeltet nicht Böses mit Bösen. Scheltwort mit Scheltwort. Wie du mir, so ich dir. Wenn du laut bist, ich kann noch lauter. Sondern dagegen segnet. Dem, was dir vom Nächsten her begegnet, das ist also die Situation im Alltag, wie sie sich immer neu begibt, und was dir vom Nächsten her an Ungutem begegnet, auch an Herausforderung, an Beleidigung, Kränkung, Demütigung, Verletzung, dem setze entgegen das Segnen im Namen Jesu Christi, sondern dagegen segne. Weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Das heißt, die Quellen Gottes sind euch erschlossen, Kinder und Erben. Jetzt nimm und gib weiter. Und setz dem, was Finsternis ist und dir entgegenkommt, entgegenschlägt manche Tage, entgegen die Lichtkräfte Gottes. Du segnest. Du segnest wieder all das, was wieder dich brandet, mit den Lichtkräften Gottes. Vollmacht zu segnen, mitten im Alltag heißt das. Das ist also nicht bloß eine Sache am Schluss des Gottesdienstes, sondern was nun fort und fort geschieht, sich fortsetzt in der Familie. Hausfrauen, Mütter, Ehefrauen, Priesterinnen Gottes, die Vollmacht haben zu segnen, was das ist, die Vollmacht haben, Kräfte Gottes wirksam werden zu lassen, hier in dieser Welt, in dieser Familie, in der Küche, unter den Kindern, an der Seite des Mannes, über seinem Dienst. Das ist ein Priester. Männer im VEB die Vollmacht haben zu segnen. Die dort, wo ihr Arbeitsplatz ist und wo die Welt des Hasses ist oder des Zornes ist, der Unreinheit ist und der Lüste ist und der Begierden ist und der Habgier und des Geizes und der Selbstsucht. Die Welt, wie sie ist, und da hinein sendet er seine Priester. Segnet. Ihr seid ja dazu berufen, den Segen zu erben. Steht euch alles zur Verfügung. Und nun segnet hinein in diese Welt. Priester sind Menschen, die Vollmacht haben zu segnen, mitten in dieser Welt. Des Zankes, des Streites, der Rechthaberei, der Unduldsamkeit, des Egoismus, der kalte Egoismus. Und da hinein segnen sie die Lichtkräfte Gottes, die Lebenskräfte Gottes, die Liebesmacht Gottes. Sie segnen in die Welt des Unfriedens hinein die Friedenskräfte Gottes. Empfangen und geben weiter, das heißt segnen. Frage, nur so am Rande. Übst du deinen priesterlichen Beruf? Bist du Priester? Entweder dem Scheltwort setze ich Scheltwort entgegen. Dem Egoismus das Festhalten. Wo das Fleisch mir begegnet, der fleischliche Mensch, reagiere ich fleischlich, heißt das. Oder bist du Priester? Und dann wirken sich aus diese Friedenskräfte Gottes. Dann wirkt sich aus der Segen der Reinheit Gottes in einer unreinen Welt. Dann wirken sich aus die Segnungen Gottes, wo die Wellen hochgehen, dass sie sich glätten, wo Sturm gleichsam alles wieder mal aufwühlt, dass der Sturm sich legt. Und es wird eine große Stille. Ich frage mich nur, wenn jeder Bruder, ich will jetzt gar nicht bloß so allgemein Christ sagen, ein bisschen konkreter und enger gefasst, wenn jeder Bruder, um den Tisch hier sitzen Brüder und Schwestern, wenn jede Schwester, die ihr von Gott verliehene Segensvollmacht, priesterliche Vollmacht üben wollte in der Welt, in der wir stehen. Was würde geschehen? Was könnte da geschehen? Nicht mitschimpfen, wenn sie schimpfen? Nicht drohen, wenn wir zu leiden haben. Nein, wie Jesus. Kein Betrug in seinem Mund, keine Sünde getan. Der nicht widerschalt, als er gescholten ward, nicht drohte, als er litt. Er gab das ab an Gott, der die richtige Entscheidung fällt, der das richtige Urteilsvermögen hat. Und segnen, und segnen, und segnen. Es ist was Wunderbares um diesen Segensauftrag. Ich habe mehr gesagt, als ich hätte sagen mögen. Aber vielleicht muss es uns erstmal schmackhaft werden. Wir sind zu Priestern berufen. Und über dem Segnen geschieht's. Fängt Gott an zu wirken und zu handeln. Das Segnen bricht Bahn, den heilenden Kräften Gottes segnen. Ein Schritt weiter. Voraussetzung, um in Vollmacht segnen zu können, ist, dass wir einen freien Zugang zu Gott haben. Warum zu Gott? Nur weil Gott die Quelle der Segnungen ist, aller Segnungen. Wenn der Herr Jesus gesegnet hat, gespeist hat ihn die eine Quelle, Gott. Hat er immer wieder bezeugt, das bin doch nicht ich, das ist der Vater, von dem ich es empfange, der durch mich wirkt, der durch mich handelt. Die Quelle aller Segnungen ist er, der hochheilige Gott, der Allmächtige und doch so Barmherzige. Gott ist die Quelle aller Segnungen. Du kannst also nur segnen als einer, der Zugang zu dieser Quelle hat. Und das heißt auch, der Liebesumgang mit Gott hat. Hörst du, dass ich Gott sage? Ich habe es nicht gesagt, Zugang zu Jesus. Es tut gut, dass wir anfangen, von Gott zu reden, der den Herrn Jesus gesandt hat. Und zu denen der Herr Jesus uns bringen will. Es geht um Gott. Dem Herrn Jesus geht es um Gott. Es geht um die Ehre Gottes. Dass ich es vorwegnehme, der Herr Jesus hat uns mit Gott versöhnt, ausgesöhnt. Und das heißt, wie wartet Gott auf uns? Und dort ist die Quelle aller Segnungen. In Gott. Die den Herrn Jesus ein Leben lang gespeist hat. So sieht das aus, wenn einer aus Gott lebt. Jesus. Und jetzt du. In Vollmacht segnen ist nur möglich, wenn wir Zugang zu Gott haben. Wir sahen das bei dem Aaron. Er geht hinein. Ihm ist geschenkt das Stehen vor dem lebendigen Gott. Verborgene Vorgänge. So bleibt das auch heute. Das sind innerste Herzensvorgänge. Und da sind Kinder Gottes, die stehen vor Gott. Und wie viele kennen Gott noch gar nicht? Sie haben von ihm gehört und sie haben von ihm gelesen und sie kennen ihn nicht. Ob wir vor Gott stehen oder nicht, das weist sich aus. Das wird sichtbar in dem, was da von uns ausgeht und was geschieht. Aaron kommt raus, segnet und das Feuer ist da. Ich möchte das nochmal ganz dick unterstreichen. Der Zugang zu dem lebendigen Gott, Leben mit Gott, ist Grundvoraussetzung dafür, dass wir in Vollmacht segnen. Dass wir Priester Gottes mitten in dieser Welt sein können. Zugang zu Gott. Und dieser Zugang zu Gott ist nur möglich, das ist nur wieder ein Schritt, durch Jesus. Zugang zu Gott nur durch Jesus. Das Wort ist allen geläufig. Ihr wisst das alles. Niemand kommt zum Vater. Denn durch mich. Aber eben zum Vater. Zu Gott hin. Durch Jesus. Auf diesen Herrn Jesus weisen alle die Opferhandlungen hin, von denen etwa in 3. Mose 8 die Rede ist. Ich weiß nicht, wer schon mal ein bisschen überflogen hat, dieses Kapitel, vielleicht mal so quer gelesen. Es ist ein Kapitel, in dem von der Bereitung für den priesterlichen Dienst die Rede ist. Und zu dieser Bereitung zum priesterlichen Dienst, zum Stehen vor Gott und Segnen in der Vollmacht Gottes, gehören eine ganze Reihe Opfer. Das ist also als erstes das Sündopfer, um den Namen mal zu nennen. Wir sprechen davon. Und das sind Aussagen. Dann ist zweitens die Rede vom Brandopfer. Das wird dann morgen dran sein. Das habt ihr morgen mal richtig studiert, dass jeder die Opferhandlung kennt. Dass er so ein Opfer jetzt vollziehen könnte. So wie es hier geschildert ist. Und dann ist als drittes die Rede, ich will es nur nebenbei sagen, übermorgen reden wir davon, vom Füllopferleiter, haben sie da hier ein Einsetzungsopfer draus gemacht. Und es ist die Rede von dem Webopferleiter, haben sie ein Schwingopfer draus gemacht, in der revidierten Lutherbibel. Ja, wir werden sehen, dass das Wort Füllopfer genau dem entspricht, was gemeint ist, und Webopfer ganz bewusst eben als Webopfer und nicht irgendwas anderes genannt ist. Also eine ganze Reihe Opfer hatten. Wir wissen, es gibt noch viel mehr Opfer im Alten Testament. Im Alten Testament und im Gottesdienst, im Alten Bund spielen die Opfer eine große Rolle. Speisopfer, Friedensopfer. Und was für Opfer? Eine Menge Opfer. Opfer, Opfer. Was da im Alten Bund geschieht, ist nur wie ein Modell. Der ganze Gottesdienst in seiner äußeren Gestalt, die Stiftshütte, der Tempel, wie das alles gestaltet ist, der Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes und was da so zu nennen ist. Und auch der Ablauf des Gottesdienstes. Ein Stück haben wir hier ja gesehen. Der hohe Priester, der bestimmte Opfer bringt und dann hineingeht ins Heiligtum des Allerheiligsten und wieder rauskommt. Der Ablauf des Gottesdienstes, das alles hat ja Gott dem Mose gezeigt. Mose auf dem Berg. Den hat er hineinschauen lassen in die Herrlichkeit des Himmels, in die Welt, in die geordnete Welt des Himmels. Und dann hat Gott ihm den Auftrag gegeben, von dem, was da in real und wirklich da ist im Himmel, von dem ein Modell zu schaffen, das dem Volke des Alten Bundes immer vor die Augen gestellt ist, damit sie daran studieren und ablesen können, die Grundzüge des Gottesdienstes, so wie Gott, wie wir mit Gott Umgang haben können, verkehren können, Gemeinschaft mit Gott haben, was da nötig ist. Ein Modell ist das. Im Hebräerbrief wird es noch ein bisschen anders genannt, nicht Modell. Ganz plastisch. Da wird es genannt, Hebräer 10, Vers 1. Das Gesetz hat nur den Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst. Das Gesetz, die Zeit des Gesetzes, der alte Bund. Alles, was da so im Tempel oder in der Stiftshütte gehandelt worden ist, das alles ist nur wie ein Schatten. Schatten der zukünftigen Güter. Schatten dessen, was auf uns zukommt. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Und das große Ereignis, um das es immer geht, schon in der ganzen Zeit des Alten Bundes, Hinweis auf das, was jetzt kommt, oder auf den, der kommt,
das ist Jesus, der Sohn Gottes. Der ganze alte Bund ist weiter nichts als eine Bereitung auf den, der da kommt, der auf uns zukommt. Es kommt auf uns zu Jesus, der Sohn Gottes. Es kommt auf uns zu, der Messias heißt das. Es kommt auf uns zu, Herrlichkeit Gottes durch Jesus. Es kommt auf uns zu, die Versöhnung, die Wiederherstellung der Dinge. Das Große und Herrliche, was Gott sich vorgenommen hat zu tun in dieser von der Sünde zerstörten Welt. Er kommt, er kommt, er kommt, den Gott verheißen hat durch die Propheten, wie oft. In die ganze Not der Welt hinein, in die Schuld auch des Gottesvolkes hinein, lässt Gott immer wieder sagen, er wird kommen, der alles heil macht. Und er ist gekommen. Und jedes Opfer, was da in der Zeit des alten Bundes gebracht wird, ist wie ein Hinweis auf den, der kommt und der dann erst das wirkliche und wahre Opfer sein wird. Das Gott meint, um das es eigentlich geht, Jesus. Ist so wie der ausgestreckte Finger Johannes des Täufers auf dem Bild Matthias Grünwald, Isenheimer Altar. Da steht der Johannes unterm Kreuz, war ja eigentlich gar nicht unterm Kreuz Johannes der Täufer. Aber die künstlerische Freiheit, das so zu kombinieren und der weist auf diesen am Kreuz angenagelten Jesus. Ich meine, ihr werdet sicher kennen, dieses Isenheimer Altar, der gekreuzigte Matthias Grünwald und Jesus, so diese Leichenfarbe, dieser geschändete, schreckliche Leib und der Querbalken des Kreuzes, der sich richtig biegt, um zu sagen, welch eine Last liegt auf diesem Jesus. Und da steht Johannes drunter und zeigt mit dem Finger auf Jesus und das Wort steht dazu geschrieben, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Das ist das Lamm, auf das sie so lange gewartet haben, was Gott sich ersehen hat. Alle Opfer sind wie dieser Finger Johannes des Täufers. Wer das auf dem Bild mal beachten will, der Finger, der hat fast doppelte Größe. Und da will der Matthias Grünwald sagen, Johannes war eigentlich weiter nichts als Finger. Er hatte nur die Aufgabe, auf ihn zu weisen. Und dann die Leute zu ihm hinzuschicken. Und als sie alle bei Jesus waren, war sein Dienst getan. Jedes Opfer im alten Bund ist ein Finger, das da vorwegweist auf den, der kommen wird, das Gott wohlgefällige Opfer. Und der Hebräerbrief sagt das eben, dass alles, was da an Opfer geschieht, ist nur Schatten. Große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Das Kommen Jesu hat den Schatten Jahrhunderte vorausgeworfen. Schatten. Aber im alten Bund ist es nicht mehr als Schatten. Was ist ein Schatten eigentlich? Was ist ein Schatten? Bitte? Ach, nein. Abbild würde nicht sagen. Lässt Konturen erkennen. Abbild bitte mehr sein. Was ist ein Schatten? Na, wenn ihr es nicht wisst, muss ich es euch sagen. Schatten ist nichts. Schatten ist gar nichts. Greif danach und du hast nichts. Brauchst dich bloß ins Kino zu setzen, eine Leinwand oder einen Fernseher. Das sind alles Schattenspiele. Wenn es denen gut schmeckt und die da schmausen, da kann es sein, es läuft das Wasser im Mund zusammen. Aber greif hin und du hast nichts. Alter Bund ist nur der Schatten. Und es ist Jesus, dessen Kommen diesen Schatten schon vorauswirft. Und sie wissen, er wird kommen, das Opfer von Gott ersehen, er für uns. Der Gottesdienst des alten Bundes ist nur dazu da, die Hoffnung zu nähren und lebendig zu machen. Er kommt und sie in diese innerste Gesinnung des Wartens und Erwartens zu bringen, der Gottesdienst der Hoffnung, der Erwartung, an sich etwas Schreckliches und immer wieder dürsten müssen und darben müssen. Aber immer neu, er wird kommen. Er wird kommen. Und sich ihm zu bereiten, ihm entgegenzugehen. Wie soll man sagen?
Und dann ist er gekommen. Das war Zeitenwende. Jesus. Das ist nicht Schatten, das ist die Wirklichkeit. Das ist er selber. Können wir ja manchmal erleben, dass er ein Schatten um die Ecke fällt. Wir sehen noch gar nicht, wer da kommt, aber wir wissen, da kommt einer. Vielleicht kann man an der Form des Hutes erkennen, ach, das ist unser Pastor. Früher war das so, dann so einen großen Hut, einen schwarzen. Und dann kommt er selber. Aber erst war es ein bloßer Schatten und das ist nichts. Und jetzt ist er selber da, Jesus. Jedes Opfer ist ein Hinweis auf den einen, der sich geopfert hat. Nun wundern wir uns bloß, wieso sind dann so vielerlei Opfer? Es ist doch bloß das eine Opfer. Ich will das euch in einem Bild deutlich machen. Gleichnis, musikalische Analyse. Das ist eine gute Hilfe, solch eine Sinfonie zu hören. Sinfonie, das ist ein musikalisches Kunstwerk. Nicht bloß ein Gewirr von Tönen, nach ganz bestimmten Gesetzen und Gesetzmäßigkeiten aufgebaut zu einer Sinfonie, eine Haydn-Symphonie, Bruckner-Symphonie. Da gehören ganz bestimmte Hauptmotive, musikalische Motive. Und zu jedem Hauptmotiv gehören so und so viele Nebenmotive, die immer darum herum wieder klingen. Erstes Hauptmotiv mit seinen Nebenmotiven, zweites Hauptmotiv mit seinen Nebenmotiven, drittes Hauptmotiv kommt dann mit seinen Nebenmotiven. Wenn man zum ersten Mal so eine Symphonie hört und ja, musikalische Voraussetzungen dafür bietet, dass das nicht bloß Geräusch ist, da kann einen das schon mächtig beeindrucken. Aber das ist so eine Wucht. Ich weiß noch, wie ich als Student in Dresden zum ersten Mal mein Leben eine Symphonie hörte in Dresden. Da habe ich hinterher Muskelkater gehabt. Am nächsten Tag, so habe ich mich krampfhaft festgehalten. Stille sitzen war mir ganz schrecklich schwer. Richtig Muskelkater hatte ich gekriegt. Das hat mich mächtig beeindruckt und dennoch keiner wird das im Innersten fassen können. Und musikalische Analyse, das ist eine Hilfe. Da wird, ehe man die Symphonie hört, im Radio kann sowas manchmal wahrgenommen werden, da wird das erste Hauptmotiv einstimmig vorgespielt. Da kann es jeder an die Ohren kriegen. Und dann wird das erste Nebenmotiv, zweite, dritte Nebenmotiv auch einstimmig gespielt. Dann kann es sein, dass man mal ein Stücklein vorgeführt kriegt, wo das Motiv nun wirklich erklingt, umrankt von den Nebenmotiven. Ach, jetzt wird es durchsichtig. Jetzt hört man das Motiv raus. Genauso beim zweiten, dritten, vierten Hauptmotiv mit seinen Nebenmotiven. Jetzt hat man die Einzelmotive im Gehör und wenn jetzt die Symphonie erklingt, da klingt das raus. Oh, jetzt ist auf einmal wieder das erste Hauptmotiv da. Im letzten Satz nochmal das erste Hauptmotiv. Oder es kann passieren, jetzt ist das unisono. Jedes Instrument spielt jetzt dieses Motiv unisono. Dass es einen Ball umschmeißt. Musikalische Analyse. Ich könnte sagen, der ganze Opferkult im Alten Bund hat eine ähnliche Funktion. Das Leben Jesu, wie er es gelebt hat, wie Gott es durch seinen Sohn gelebt hat, ist eine einzige Liebessinfonie Gottes. Und das ist so ungeheuerlich und gewaltig, dass man auch sich nur aufs Angesicht werfen möchte. Und doch, er möchte, dass wir die einzelnen Liebesmotive wahrnehmen, damit wir Gott umso mehr preisen können und damit wir umso mehr es im Glauben aufnehmen und fassen können,
die einzelnen Liebesmotive. Und der ganze Opferkult im Alten Testament ist wie so eine musikalische Analyse, wo uns die einzelnen Opfermotive vor die Augen gestellt werden. Da gibt es ein Sündopfermotiv. Wir werden das Sündopfermotiv im Leben Jesu wahrnehmen. Da gibt es ein Brandopfermotiv, das Brandopfer ganz anders als das Sündopfer. Wir werden im Leben Jesu dieses Brandopfermotiv erkennen. Wir werden im Leben Jesu dieses Füllopfermotiv erkennen und das Webopfermotiv erkennen. Das alles sind Motive des einen Lebens, dieser Liebessinfonie, die Gott mitten in dieser Welt zum Klingen gebracht hat. Die Liebe Gottes, die selbst. Welch eine Liebe hat es der Vater. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Aber das sind nun ganz viele Motive dieser Liebe Gottes, die im Leben Jesu nun sichtbar werden und für uns ganz wichtig sind. Und gerade darum ist mir das Alte Testament so wesentlich. Da das wie eine Vorbereitung nur auf Jesus ist. Ich würde sagen, das ganze Alte Testament ist nichts als eine Vorbereitung auf Jesus. Dass, wenn er kommt, sie ihn erkennen. Umgekehrt ist es natürlich so, dass, wenn man dann das Leben Jesu kennt, von daher erst auch wieder Licht auf das fällt, was da im Alten Testament gehandelt worden ist. Ich bin überzeugt, der Vater Aaron hat das im Letzten und Tiefsten nie verstanden. Der hat nur gehorsam gehandelt, wie es Gott durch Mose geordnet hat. Aber dieses Zusammensehen können, das Opfern im Alten Testament und das eine Opfer Jesu, wie das eine vollkommene Einheit ist. Und das ist dann nicht bloß, Jesus ist nicht Schatten. Jesus ist die Realität, das ist das, worauf sie gewartet haben durch Jahrtausende. Wir brauchen nicht mehr Schattenkult machen. Wenn schon die Leute im alten Bund aufs Angesicht gefallen sind, es würde doch keiner mehr stehen bleiben. Und ich kann es verstehen, dass es das gelegentlich gegeben hat, vielleicht auch wieder bloß wie ein Angeld auf das, was der Herr in der letzten Zeit tun wird. Ich meine und ich glaube, wir gehen gewaltigen Erweckungen entgegen und Offenbarungen der Herrlichkeit Gottes. Noch einmal weltweit quer durch die Konfessionen und in allen Nationen. Dass diese Herrlichkeit in Christus nun wirklich sich kundtut und offenbar wird und Menschen vor ihm flach fallen. Es ist schon manchmal geschehen in der Kirchengeschichte, wie so ein Angeld, wo sie reihenweise gefallen sind und Gott zu ihnen geredet hat und der Geist sie verwandelt hat. Feuer der Liebe Gottes mitten in dieser Welt. Von daher ist es also verständlich, dass im Alten Bund dann die vielen Opfer waren. Und wir würden nun jetzt, das war also nur die Vorbereitung, einsteigen dürfen. Und wirklich bei 3. Mose 8 und was für heute dran ist und was wir dann versuchen wollen, es ist ja wirklich wie ein Versuchen wollen, zu entfalten, heute das Sündopfer. Jetzt wollen wir nun sehen, das Leben unseres Herrn Jesus als Sündopfer. Morgen fragen wir uns das Leben des Herrn Jesus als Brandopfer. Und es ist so ganz wichtig, dass wir gleichsam das von innen her schauen lernen. Johannes war ja einer unter den Jüngern, der so sehr von innen her geschaut hat. Die anderen haben mehr die äußeren Vorgänge gesehen. Aber hier das innerste Geschehen um Jesus und in Jesus, dass uns dafür die Augen geöffnet werden, das ist mir ein großes und ein heiliges Anliegen, auch im Blick auf diese Tage, dass uns etwas aufgeht von dieser Herrlichkeit, die in Jesus sich uns offenbart hat, aber heute das Leben Jesu als Sündopfer. Und ich meine, es wird jetzt gut sein, dass wir hier eine kleine Pause machen.